Wenn Sie Merz wählen, kriegen Sie Krieg und Habeck. Also dann viel Vergnügen. Das schlimmste Erbe von Merz ist diese unsägliche Brandmauer. Ein schlechteres Kabinett als das jetzige können Sie ja gar nicht finden. Es kann ja nur besser sein. Sie haben in der AfD Fachleute. Ich will meine Traditionen bewahren. Ich will Deutschland bewahren. Das heißt, zum Schluss heißt es Germany first, natürlich.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich bin heute in Berlin, treffe einen Altbekannten, den ehemaligen ZDF-Journalisten und Bestsellerautor Peter Hane. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind in unserer Sendung, weil es steht nämlich die Vertrauensfrage an. Unmittelbar bevor Scholz wird die Abgeordneten fragen, vertraut ihr mir nicht? Ich frage Sie, vertrauen Sie Scholz nicht?
Natürlich vertraue ich Scholz nicht. Also als Privatmann muss ich ganz klar sagen, oder wenn ich im Bundestag säße und mitstimmen dürfte, natürlich kann ich einem Kanzler nicht vertrauen, der in den letzten Jahren gezeigt hat, wie total unfähig er ist, dass er Deutschland eben eher ruiniert hat, als nach oben zu bringen, dass er gleichzeitig auch in der Ukraine-Frage keine eindeutige Meinung äußert, dass all das, was wir jetzt zu beklagen haben, geht ja mit ihm nach Hause. Also die ganze Problematik der Migration, der offenen Grenzen, dann das Nichtgelingen von Integration, die Zerstörung der Wirtschaft und so weiter. Natürlich vertraue ich ihm nicht. Und dafür ist es ja eigentlich gut, dass es diese Vertrauensfrage, diese Möglichkeit gibt. Aber Scholz macht das ja nicht freiwillig. Das ist unter dem Druck der gegenwärtigen Verhältnisse. Er hat die FDP eben aus der Koalition geworfen. Er hat keine Mehrheit mehr. Und er merkt natürlich ganz deutlich die Umfragen. Das Volk ist unzufrieden. Er ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Aller Zeiten. Und dazu kommt noch der Druck aus den USA. Man merkt, mit Trump beginnt eine völlig neue Epoche. Deutschland muss sich neu ordnen. Und letztlich ist es klug zu sagen, jetzt will ich mal fragen, in einer Neuwahl, vertrauen die Leute mir noch oder nicht? Aber davor kommt ja jetzt erstmal die Prozedur, stimmt überhaupt der Bundestag gegen Scholz? Denn nur so sind ja Neuwahlen möglich.
Darf ich mal fragen, Scholz macht ja nicht alles falsch. Er ist ja kein Kanzler, kein Kanzler ist fehlerlos, aber kein Kanzler hat auch nur Fehler gemacht. Was würde aus Ihrer Sicht für Kanzler Scholz sprechen? Was hat er inhaltlich, sachlich argumentiert? Was hat er vielleicht gut gemacht?
Also in manchem hat er natürlich das Schlimmste verhindert, was seine linken Ideologen in der eigenen Partei wollten, aber vor allem auch die Grünen, also diese völlige Illusionspolitik. Aber eine der entscheidenden Fragen ist ja Krieg und Frieden. Und das wird in Deutschland immer stärker diskutiert, auch unter den Leuten, weil wir sitzen jetzt hier in Berlin. Natürlich sollte sich Putin jemals rächen wollen, dann fliegen die Raketen auf diese Stadt, auf Berlin. Und das ist alles möglich. Dann haben wir wirklich den Dritten Weltkrieg. Es steht jetzt auf Spitz und Knopf. Da finde ich es schon mutig, dass ein Scholz nach wie vor sagt, diese Taurus-Raketen wird es mit mir nicht geben. Die Ukraine wird in dieser Form nicht bewaffnet, denn das würde ja bedeuten, dass deutsche Soldaten unmittelbar im Krieg involviert sind, denn nur sie können diese Taurus-Raketen bedienen. Also, das ist sicher etwas Positives. Aber ansonsten stehen wir ja vor einem riesigen Dilemma. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, Ende Februar neu zu wählen. Und egal, wie wir wählen, es bleibt eigentlich alles beim Alten. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, wir haben dann nicht mehr Olaf, aber wir haben den Ersatz Olaf, der Friedrich heißt.
Bevor wir auf Friedrich Merz und die Alternativen zu einem möglichen Kanzler Scholz eingehen, möchte ich auf diese Taurus-Frage zu sprechen kommen. Das ist hochinteressant, wenn man ja den Frieden als wichtigste Frage, als oberste Priorität zum Beispiel für den, ist eine Grundvoraussetzung für den deutschen Wohlstand, dass Frieden herrscht, dass man nicht im Krieg ist. Wenn man diese Taurus-Frage als oberste Priorität nimmt, müsste man dann konsequenterweise als BSW, Sarah Wagenknecht, oder auch AfD nicht sagen, wir stützen Scholz, wir vertrauen Scholz und misstrauen Friedrich Merz. Oder ist das komplett abwegig aus Ihrer Sicht?
Nein, das ist überhaupt nicht abwegig. Und diesen Gedanken haben ja auch viele, auch Bundestagsabgeordnete, das weiß ich ganz genau, zum Beispiel von der AfD, und sagen, müssten wir nicht eigentlich Scholz unterstützen. Aber auch aus folgendem Grund. Die Wahlen kommen ja auf jeden Fall. Wenn sie nicht Ende Februar kommen, kommen sie Ende September. Da muss man sagen, ist fast kein Unterschied. Für einen Wahlkampf ist es aber ein riesiger Unterschied, weil man sagt, man hat ein paar Monate mehr, das Desaster, was Deutschland ja inzwischen bietet, zu thematisieren. Also, taktisch wäre es klüger, natürlich für BSW und AfD, Scholz das Vertrauen auszusprechen, nicht nur wegen der Kriegs- und Friedensfrage, sondern auch um eine Atempause zu haben bis zur nächsten Wahl, um auch, bei BSW ist es ja sehr deutlich, die stehen ja noch gar nicht richtig. Sie haben noch keine Listen, noch genug Mitglieder und so weiter, da kommt es ja um jeden Tag an. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Bürger betrachten das als eine klassische Hinterzimmerpolitik. Also das, was sie dringend nicht mehr wollen, das gilt für Österreich, für die Schweiz und vor allem für Deutschland. Sie sind es leid, dass in irgendwelchen internen Zirkeln der Parteien, in Hinterzimmern, alles entschieden wird und der Bürger nur noch wie Stimmvieh seine Hand hebt und muss das eigentlich wählen, was alles schon in den Parteigremien vorbesprochen worden ist. Das wäre ja diese Taktik. Also die Taktik, natürlich zu sagen, wir stimmen für Scholz, damit wir erst im September wählen, wäre logisch. Aber es ist typisch westdeutsch, jetzt sage ich mal Deutschland. Das ist so diese Wessi-Taktik, die ich ja 50 Jahre lang in meiner Berichterstattung immer erlebt habe. Da war es ja immer so. Es hat ja schon Vertrauensfragen gegeben, schon vorher. Das waren immer Hinterzimmerstrategien mit der Frage, wie kommen wir als Partei am besten davon weg? Jetzt kippt aber die Stimmung, Gott sei Dank. Und die Menschen sagen, wie kommt Deutschland am besten weg? Mir ist völlig egal, ob die AfD, die CDU, BSW, FDP, wer auch immer Vorteile oder Nachteile hat. Ich möchte als Person, und das sage ich als Journalist, ich möchte, dass Deutschland einen Vorteil hat. Und der Vorteil kann nur lauten, Misstrauen gegen Scholz, egal wie er zur Ukraine steht. Ich unterstütze ihn dann natürlich viel eher als Merz. Aber die Chance zu Neuwahlen. Und dann ist es für mich die Aufgabe als Journalist. Ich mache keinen Wahlkampf, auch mit diesem Interview. Ich mache keinen Wahlkampf. Ich war noch nie Mitglied einer Partei. Ich habe natürlich immer meine Meinung offen gesagt und die wurde dann immer natürlich eher konservativ abgehakt und nicht links. Also keiner würde ja behaupten, dass ich links bin. Aber unsere Aufgabe ist es doch zu sagen, was ist, zu sagen, was wird, und die Fakten auf den Tisch zu bringen. Und wenn ich heute als Journalist die Fakten auf den Tisch bringe, dann wird es für die Leute möglich, eine eigene Entscheidung zu fällen. Und da kann ich nur sagen, wer jetzt wach ist bei den nächsten Wahlen, kann kein Weiter-so wählen.
Der Ist-Zustand, den Sie gesagt haben, müsse man beschreiben, lautet wie folgt. Wir haben einen Kanzlerkandidat Robert Habeck, Olaf Scholz, Friedrich Merz und eine Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Wer wäre für Sie der vernünftigste, aber auch realistische deutsche Bundeskanzler nach Neuwahlen, nach Bundestagswahlen? Was würden Sie da sagen?
Also Herbert Grönemeyer, der Sänger, hat ja 1985 gesungen Kinder an die Macht. Das hat sich ja jetzt erfüllt mit der Ampel. Das waren Kinder an der Macht. Ricarda, Kevin, Annalena, wie sie alle heißen, Robertchen und so weiter. Jetzt könnte man ja auch mal sagen, Frauen an die Macht. Man will ja immer gerne Frauen haben. Aber im Ernst, wo ich nachher mein Kreuzchen mache, das ist meine Privatsache. Ich kann jetzt nur sagen, welcher Kandidat derer, die Sie eben aufgezählt haben, bringt uns was? Wenn Sie Friedrich Merz wählen, wählen Sie Krieg. Friedrich Merz ist gerade in der Ukraine gewesen. Er hat dort Versprechungen gemacht, wo selbst die Welt, die Tageszeitung Die Welt, die immer positiv über Merz berichtet, titelt: Merz macht Versprechungen, obwohl er noch gar kein Kanzler ist. Das heißt, Sie wählen mit Merz den Krieg und ein Weiter-so. Und deswegen hat Alice Weidel recht, als sie im Bundestag sagte, Sie sind doch nichts anderes als ein Ersatz-Olaf. Das heißt, Scholz können Sie abschreiben als den, der die Misere der letzten Jahre zu verantworten hat. Die Frage ist, was bringt Merz Neues? Er hat, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, er hat ganz klar geäußert in der letzten Woche bei Maischberger in der Talkshow, er würde gerne mit den Grünen zusammen regieren, weil er ja einen Koalitionspartner braucht. Und wenn Herr Habeck Wirtschaftsminister bleiben will, dann kann er's. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein konservativer, ehemals ganz klar wirtschaftsliberal denkender Fachmann. Das ist Merz. Sagt jetzt aus taktischen Gründen und sehenden Auges, ich kann mir einen Habeck als Wirtschaftsminister in meiner Regierung vorstellen. Das heißt, derjenige, bei dem alles abzuhaken ist, der Mittelstand leidet, die Familienunternehmer leiden, die Arbeitsplätze gehen futsch, die Leute haben Panik um ihre Arbeitsplätze und die Jugend hat keine Zukunft. Und den, der das jetzt vertritt in Form von Herrn Habeck, den bekomme ich jetzt, wenn ich Merz wähle. Also zu Deutsch, wenn Sie Merz wählen, kriegen Sie Krieg und Habeck. Also dann viel Vergnügen.
Und was wäre, wenn Habeck Kanzler werden würde?
Das halte ich für ausgeschlossen. Aber man kann ja fast sagen, schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht mehr werden. Es ist dann nur noch eine Verlängerung des Elends. Denn Sie müssen eins bedenken, die Welt ordnet sich doch gerade neu. Und Deutschland ist auf dem totalen Abstellgleis. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel nennen, wo man das, es sind ja immer Ereignisse, an denen man das ablesen kann. Frankreich bringt es fertig, innerhalb von 5 Jahren die zerstörte, abgebrannte Kirche, die Kathedrale Notre-Dame, wieder aufzubauen. In Deutschland hätten sie in diesen 5 Jahren noch nicht mal die gendergerechte Ausschreibung. Sie hätten noch irgendwelche Domspatzen oder Fledermäuse, die sie schützen müssen. Sie hätten noch nicht eine queere Handwerkerschaft gefunden unter dem Regenbogen. Da haben die Franzosen die Kirche schon aufgebaut. Jetzt wird die Kirche eröffnet. Wer kommt und ist eingeladen als Ehrengast? Donald Trump, obwohl er noch nicht im Amt ist. Es kommt Zelensky aus der Ukraine. Und dann sehen Sie plötzlich Macron, Trump und Zelensky. Das heißt, ein symbolisches Bild, wenn man weiß, dass Trump den Krieg beenden will, ist das eine diplomatische Höchstleistung. Und wer war am Katzentisch? Wer war ja noch nicht mal vorhanden? Deutschland. Herr Scholz war nicht da. Herr Steinmeier als Bundespräsident saß in der dritten Reihe und Trump geht an allen vorbei und gibt so nebenbei auch Steinmeier die Hand. Der wusste gar nicht, wen er da vor sich hat, bin ich der festen Überzeugung. Das heißt, Deutschland war Luft. In Paris war Deutschland Luft. Was wollen Sie denn jetzt noch als Beweis haben, dass wir völlig abgehängt sind? Und jetzt kommt Herr Merz, der künftige Kanzler. Ich glaube, dass er das wird aufgrund der Koalitionsarithmetik. Und statt dass er jetzt sagt, Trump sagt America first, wir müssen sagen Germany first. Dann haben wir noch ein leuchtendes Vorbild, das ist Herr Milei in Argentinien. Der sagt, ich komme mit der Kettensäge und werde dieses Land reformieren. Und wenn es weh tut, er hat ja gesagt, es tut weh. Und jetzt sehen wir nach einem Jahr Milei die ersten großen Erfolge. Und was macht Herr Merz? Er distanziert sich von Milei und sagt, was dieser Mann da macht, ist völlig unmöglich und Trump sowieso. Da muss ich sagen, wer sich so selbst beerdigt, das ist ja ein politischer Selbstmord. Schlimmer kann es doch gar nicht gehen. Ja, wen nehmen wir uns denn jetzt zum Vorbild? Nehmen wir uns diejenigen, die ihre Länder zugrunde richten? Dann geht es doch weiter so.
Ein bisschen dagegenhalten möchte ich jetzt allerdings. Und zwar, Sie haben gesagt, okay, Habeck, illusorisch, ja, ausgeschlossen. Merz wird es wahrscheinlich, aber nicht meine Wahl. Scholz, eher nicht, abgeschrieben. Dann haben wir noch Alice Weidel. Wenn Sie sagen, mit allen anderen gibt es keine Veränderung, dann würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es nur mit Frau Alice Weidel von der AfD eine Veränderung gäbe. Ist die AfD schon bereit, eine Kanzlerin zu stellen? Hat Alice Weidel das Format? Ist es nicht noch zu früh? Die AfD ist ja noch eine sehr junge Partei. Wie beurteilen Sie das?
Wenn es überhaupt möglich wäre, die AfD in Regierungsverantwortung zu wählen, dann bin ich der festen Überzeugung, nach der Beurteilung der Personen, die ja gegenwärtig schon im Bundestag zum Beispiel sitzen, dass sie, wissen Sie, ein schlechteres Kabinett als das jetzige können Sie ja gar nicht finden. Es kann ja nur besser sein. Sie haben in der AfD Fachleute. Fachleute, an der Spitze eine Frau Weidel, die Betriebswirtschaft studiert hat und Volkswirtschaft promoviert hat, in China gearbeitet hat, die an den Zentren der wirtschaftlichen Macht Erfahrungen gesammelt hat. Ja, was wollen Sie denn? Verstehen Sie, wir sind ja in einem Land, ich darf jetzt ja nicht Kinderbuchautor sagen, also dann sage ich mal, Sie glauben, wenn Sie einen Arztroman geschrieben haben, könnten Sie eine Herzoperation machen. Das sind heute die Begriffe für Fachleute in den Regierungen. Ich bin der Überzeugung, dass die AfD ein Kabinett stellen könnte mit qualifizierten Ministern, ganz genauso wie die FPÖ in Österreich. Dass man die AfD aber verhindert, und man muss ja immer die Hintergründe sehen, ist ein Stück Angst, dass sie es ja schaffen könnte. Man spricht ja immer davon, man muss Parteien in die Regierungsverantwortung bringen, damit man sie entzaubert. Nach dieser Logik müsste man ja sagen, wir versuchen es mal mit der AfD. Weil man aber Angst hat, dass das gelingen könnte, es könnte doch gelingen. In Thüringen, wo wir das jetzt in diesen Minuten ja erleben, die Neuwahl des Ministerpräsidenten mit all diesem Drum und Dran. Wo wir den Beweis haben, dass die AfD durch den dortigen Verfassungsschutz diskreditiert wurde, nur weil der Präsident persönlich etwas gegen die AfD hat. Das ist doch alles heller Wahnsinn. Das heißt, man verhindert mit Gewalt die AfD als Partei und inzwischen in dramatischer Weise die alternativen Medien. Sie können froh sein, dass Sie in der Schweiz sitzen. Wer hier in Deutschland sitzt, ich will hier jetzt keine Kollegen nennen, denen droht jetzt wirklich Allerschlimmstes. Warum? Weil natürlich der ideologische Gegner plötzlich feststellt, meine Güte, das Volk wird ja immer wacher. Die gehen ja immer, die informieren sich doch lieber in der Weltwoche als in der Welt. Oder doch lieber bei News als in der Taz oder in der FAZ. Das merken sie doch im Augenblick. Da ist was im Gang. Und der Spirit von USA wird uns spätestens nach Amtseinführung von Trump überrollen. Stellen Sie sich mal vor, Elon Musk wird es gelingen, die gesamte Bürokratie der USA zu entschlacken, zu entzaubern und zu halbieren. Ihm gelingt das dann. Ja, da fragt sich doch jeder in Deutschland, warum machen wir das nicht?
Eine Konstante oder eine Variable in diesem ganzen Kanzlerkarussell haben wir noch gar nicht besprochen. Sarah Wagenknecht. Die neu gegründete Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht. Was für eine Rolle wird die Wagenknecht-Partei spielen in Kanzlerwahlen, in der Vertrauensfrage? Was glauben Sie? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
Ja, also es ist so, ich habe ja bereits vor Monaten gesagt, wir haben zwei starke Frauen im Bundestag. Und das muss man ganz deutlich sagen, sowohl von der Rhetorik als auch vom Hirn und von der Erfahrung und von der Ausbildung. Das sind Wagenknecht und Weidel. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich manche Reden höre im Bundestag, man schämt sich ja inzwischen dieser Bildungsnotstand, diese pure Ideologie, dieser Hass und so weiter. Bei der BSW, beim BSW ist das Problem, das ist eine Bewegung, die ja eigentlich noch gar nicht richtig existiert. Das ist der Kopf Sarah Wagenknecht. Man weiß gar nicht, was ist da drunter. Sie haben auch kaum Mitglieder. Sie müssen jetzt krampfhaft versuchen, zur Bundestagswahl überhaupt ihre erforderlichen Voraussetzungen, also Listen und Parteitage und so in den Ländern, überhaupt zu hinzukriegen. Wir erleben jetzt auch in den Umfragen, BSW hat kaum Bedeutung. Also ich glaube, bundesweit wird BSW bei künftigen Koalitionen oder Arithmetiken keine Rolle spielen. Im Osten, bei den Landtagswahlen, ist es anders. Da ist es BSW auch wesentlich stärker. Das haben wir jetzt in Thüringen, haben wir jetzt in Sachsen, wo BSW, auch in Brandenburg jetzt, die Regierung steht ja, eine gewisse Schlüsselrolle hat. Damit hat sie Bedeutung. Aber bundesweit, auch jetzt was die Vertrauensfrage angeht, spielt BSW kaum eine Rolle. Und eigentlich kann man ja sagen, in den zentralen Fragen, um die es inzwischen geht, Krieg und Frieden, Wirtschaft, Migration, sind AfD und BSW so nahe beieinander, dass es ja faktisch Schwachsinn ist, dass sich BSW jetzt plötzlich auch an die SPD, siehe Sachsen, in der Koalition oder vor allem jetzt Brandenburg wendet, das funktioniert überhaupt nicht. Also BSW ist überschätzt, weil es ist im Endeffekt ein Konstrukt rund um Sarah Wagenknecht als Person. Eine Basis dieser Partei gibt es ja noch gar nicht.
Beschäftigen wir uns mit Friedrich Merz, den Sie nennen oder als zukünftigen Kanzler Deutschlands sehen. Sie sind als Journalist in Ihrer ganzen Laufbahn vielfach mit der CDU, mit der Union, aneinandergeraten, haben sich mit dieser Partei intensivst auseinandergesetzt, kennen auch Friedrich Merz persönlich. Wie würden Sie diesen Chef der Union derzeit einschätzen? Was ist das für ein Mann, der Kanzler werden könnte? Was macht ihn aus? Wie sehen Sie Friedrich Merz?
Also wenn Sie mich das vor 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, wir kriegen da einen ganz klar konservativen, christlich orientierten, wirtschaftsliberalen und trotzdem sozialen Kanzler. Also wir kriegen jemanden, der die alte CDU verkörpert. So habe ich Merz erlebt, auch in seinem Kampf gegen Angela Merkel, wo er ein Hoffnungsträger war für die Konservativen in der CDU. Und wenn Sie heute die CDU-Mitglieder fragen, es herrscht eine Enttäuschung, ja sogar blankes Entsetzen, wie Merz sich inzwischen entwickelt hat. Ich kann es schlecht beurteilen, ist das eine persönliche Veränderung oder ist es eine taktische? Denn taktisch muss man sagen, mit der CDU wählt man die größte Mogelpackung, die es gegenwärtig gibt. Der Wähler denkt immer noch so ein bisschen, das ist ja fast schon mystisch, ikonenhaft. Wenn man von CDU spricht, denkt man an Kohl. Die ganz Alten sehen sogar noch die alte Adenauerzeit. Wenn man von der CSU spricht, was ja übrigens viel schlimmer ist in der Entwicklung, denkt man immer noch an den Nimbus Franz Josef Strauß. Das heißt, man hat immer noch den Eindruck, diese CDU-CSU steht für Sicherheit nach innen und außen und steht für wirtschaftlichen Aufschwung. Das ist immer noch der Nimbus, von dem man lebt. In der Realität, und das muss ich als Journalist ja dann analysieren, ist inzwischen das Gegenteil der Fall. In den Ländern, wo die CDU in Deutschland regiert und die Innenminister stellt, nehmen wir Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Baden-Württemberg, ist der Islamismus am stärksten. Die Leute sind verunsichert. Nach außen, CDU, CSU haben die Wehrpflicht abgeschafft, haben die Bundeswehr zerstört. Guttenberg, von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsminister haben die Bundeswehr zerstört. Die Wirtschaft ist ja nicht nur die Konzernwirtschaft, die natürlich Herr Merz jetzt von BlackRock aus gesehen, er ist ja quasi ein Lobbyist, ganz offen, das verschweigt er ja auch gar nicht. Sie sind alle auf Konzerne ausgerichtet. Die tragende Säule Deutschlands ist der Mittelstand, Familienunternehmen, Handwerk. CDU und CSU waren immer Schutz und Schild dieser Betriebe. Alles vorbei. Aber die Leute haben immer noch den Eindruck, wenn ich die CDU wähle, dann wähle ich Sicherheit und Wohlstand. Und wenn ich Herrn Merz wähle, wähle ich eigentlich den, der doch so tapfer gegen Angela Merkel gekämpft hat. Die Wahrheit ist aber, dass die Genossen von Merz, nämlich Herr Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen und Söder, Merkel nach ihrer Amtszeit mit den höchsten Orden ausgezeichnet haben. Und Herr Merz macht eine große Lobrede zu Merkels 60. Geburtstag. Und dann weiß man, wo man ist. Es wird immer so viel gesprochen. Da gibt's die Merkelianer in der CDU und die anderen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich sehe die anderen nirgendwo. Diese CDU ist exakt das Gleiche, wie Merkel sie vor 3 Jahren verlassen hat.
Wenn man so ein bisschen inhaltlich Friedrich Merz analysiert, dann sieht man ein ganz großes Thema, ist die Brandmauer. Ja. Kampf gegen die AfD, Kampf gegen rechts. Man hat eine Annäherung an Grün, Schwarz-Grün-Koalitionen, Wirtschaftsminister Habeck, der da zur Sprache kommt. Man hat allerdings auch diese Kriegsfrage. Wann würden Sie sagen, ist Friedrich Merz, in Anführungszeichen, Sie sagen ja, vor 10 Jahren wäre er super gewesen, wann ist Friedrich Merz, überspitzt formuliert, falsch abgebogen? Und zweite Frage, was sehen Sie inhaltlich? Was ist sein größter Fehler?
Naja, er ist ja eine Zeit lang außer Politik förmlich verschwunden. Und war ja dann bei BlackRock und war dann als Wirtschaftsanwalt tätig und so weiter. Das heißt, das Problem bei Merz sehe ich darin, dass er sich sehr weit vom Volk entfernt hat. Er war einmal einer aus dem Sauerland. Ich kenne seinen Wahlkreis, ich bin oft genug da gewesen. Und ich kann nur noch mal sagen, persönlich habe ich immer ganz große Hochachtung gehabt für Friedrich Merz. Und er war geradlinig und klar in seinen Positionen. Es ist in den letzten Jahren ein Entwicklungsprozess entstanden. Klar, lieber Roman Zeller, zum Schluss muss man sich entscheiden, ja oder nein, auf welcher Seite stehe ich und welches Pferd reite ich jetzt. Und da gibt es, wissen Sie, es gibt eigentlich im Politischen ein Rechts oder Links. Das ist das Schöne am amerikanischen Wahlsystem. Da gibt es 2 Parteien und da kann man sich genau entscheiden. In Deutschland gibt es dieses elende Gerede von der Mitte. Als gäbe es eine Mitte, gibt es nicht. Es gibt nur schwarz oder weiß, ja oder nein, steht ja schon in der Bibel, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Das heißt, dieses Schielen nach einer Mitte, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Letztes Jahr, als Deutschland dabei war, wirtschaftlich unterzugehen, hat Merz als wichtigstes Thema seines Parteitages nicht gesagt, wie kriegen wir Habeck weg und die Wirtschaft wieder flott, die Grenzen zu und Sicherheit. Seine wichtigste Frage war die Frauenquote. Er rühmte sich dann, jetzt haben wir die Frauenquote. Das geht an der Realität völlig vorbei. Das ist nur ein Beispiel. Und da können Sie jetzt vieles andere sagen. Merz spielt plötzlich auf der Klaviatur einer Mitte. Und damit sitzen Sie zwischen allen Stühlen. Sie müssen sich entscheiden, was Sie wollen. Und inzwischen muss der Wähler ja einsehen, dass Sie, wenn Sie Merz wählen, haben Sie nicht den Friedrich Merz, wie wir ihn alle gekannt haben, sondern Sie haben einen, der einem nicht klar sagen kann, was er will. Und das ist das Gleiche wie bei Merkel. Merkel konnte nie sagen, was sie wollte.
Eine CDU unter Friedrich Merz, Kanzlerkandidat, da wären Sie ja eigentlich als wertekonservativ, wirtschaftlich liberal, christlich, Sie wären ja das ideale Beuteschema. Jetzt frage ich Sie, wenn Sie sagen, Sie finden das Schöne in Amerika, wenn man, dass man sich von A und B, dass man da klar entscheiden kann, Jetzt ich Sie, würden Sie eine CDU-geführte Regierung von Friedrich Merz, würden Sie das wählen, ja oder nein?
Natürlich nein. In dem Augenblick, wo alles weitergeht wie bisher, wo es nicht einen Hauch einer Chance gibt, dass sich etwas verändert. Bei den Themen, die Sie jetzt, wenn Sie sagen, christlich-konservativ, ja, das bin ich. Deswegen bin ich dafür, die deutsche Kultur zu erhalten. Das christliche Abendland ist nicht irgendeine rechtsradikale Formulierung, sondern ist gewachsen über zwei Jahrtausende hinweg. Das will ich bewahren. Ich will meine Traditionen bewahren. Ich will Deutschland bewahren. Das heißt, zum Schluss heißt es Germany first, natürlich. Uns muss es erst einmal gut gehen, damit wir auch anderen helfen können und damit es gut geht. Sie können jetzt eins nach dem anderen sagen. Natürlich weiß ich nicht. Sie sehen hier in Berlin, wo wir sind. Sie müssen sich doch nur hier umschauen. Diese Stadt wird von der CDU regiert. Und Sie haben hier, die Kinder werden hier indoktriniert mit dieser ganzen queeren Woken-Ideologie unter der CDU. Gucken Sie sich die Schulbücher an in den Ländern, wo die CDU regiert. Dieser ganze Irrsinn mit Gendersternchen und wer weiß, was finden Sie dort? Das heißt, mit Merkel. Merkel hat ja gesagt, Sie kennen mich. Und da kann ich heute sagen, Merz ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das stimmt. Aber die Politik seiner Partei, die kann ich erkennen. In den Ländern, wo Sie regieren. Gucken Sie sich Hessen an. Frankfurt. Es warnen die internationalen Reiseführer vor dem Besuch von Frankfurt in einem CDU-regierten Land. Da wird mal ganz kurz der Märchenwald von Brüder Grimm, der Reinhardswald, abgeholzt, damit man da Windräder hinstellen kann. Das macht die CDU. Das heißt, wer einmal wach sich anschaut, wie es aussieht im Land, der kann nur sagen, und ich wiederhole das, die CDU bietet den größten Etikettenschwindel und die größte Mogelpackung, die ich in meinen 50 Jahren politischen Journalismus je erlebt habe. Es ist, und das C ist dann noch das Allerschlimmste. Ich würde der CDU verbieten, wenn ich es könnte, diesen Namen C im Namen zu haben. An dieser Partei ist nichts mehr christlich.
Was würde die CDU als führende Regierungspartei in Deutschland hypothetisch für Europa, für die EU bedeuten?
Ja, die haben es doch schon. Entschuldigung, das ist doch der nächste Punkt. Wer ist denn Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen war die Idealkandidatin von Söder und von Merz. Sie haben gesagt, unsere liebe CDU-Kollegin Ursula von der Leyen ist die Idealkandidatin, die ihr jetzt wählen müsst. Das heißt, Europa wird doch schon von der CDU regiert und wird kaputt gemacht. Sie sehen es doch jetzt überall. Und ich kann nur noch einmal sagen, mit dem Beispiel von Paris, Notre-Dame, die Kirchenweihe. Deutschland ist abgehängt. Deutschland ist krank. Deutschland ist krank mit dem queeren Woken-Virus, mit dem Klimavirus, mit dem Coronavirus, mit all diesen Ideologien und falschen Religionen. Deutschland ist krank. Und wenn ich krank bin, ein Notfall bin, dann hoffe ich, dass ganz schnell ein Arzt kommt. Dann ist mir völlig egal, ob der Arzt AfD wählt, BSW, FDP oder was auch immer. Ob der Arzt Syrer ist oder Deutscher ist oder was. Der Arzt soll qualifiziert sein und mir helfen. Und deswegen gibt's nur eine Lösung. Wir brauchen Fachleute. Und wenn es ein Expertenkabinett ist, das kann man ja mal versuchen, mit wirklichen Experten. Mir ist egal, welche politische Farbe die haben. Und Sie haben es ja eben angesprochen. Das schlimmste Erbe von Merz ist diese unsägliche Brandmauer. Und während wir jetzt hier sitzen und auch über die Vertrauensfrage spekulieren, die ja jetzt kommt, wir könnten heute den Bundestag einberufen, könnten heute eine Sondersitzung machen und können die entscheidenden Gesetze auf den Weg bringen und alle, die mitstimmen wollen, Grenzen zu, Migration beenden, die Syrer jetzt raus, Klimareligion beenden, könnte ich alles jetzt sagen. Und wir stimmen ab und machen die Augen zu und sagen, es ist uns völlig egal, wer jetzt mitstimmt, Es geht um die Sache. Könnten Sie Deutschland noch vor Weihnachten retten? Die Brandmauer, diese idiotische Brandmauer. Ich kann nur noch mal wiederholen, 1 und 1 ist 2. Ob das Kupala sagt oder Alice Weidel oder Sarah Wagenknecht oder Habeck, ist mir völlig wurscht.
Vielleicht noch ein gut gemeinter Ratschlag an einen möglichen CDU-Kanzler Friedrich Merz. Der wird sich ja wohl auch um Deutschland sorgen, um Deutschland kümmern. Was würden Sie ihm jetzt raten, wenn Sie davon ausgehen, dass er möglicherweise Kanzler wird? Was sollte er sofort, schnellstmöglich, umgehend nach seiner Wahl anpacken?
Erstens grundsätzlich, Friedrich, geh zurück zu deinen Wurzeln. Geh zurück da, woher du kommst. Und wo du mal gestanden hast, das war vernünftig, konservativ-christliche Politik zum Wohl Deutschlands. Und dazu gehört als erste Entscheidung die Grenzen zu, die illegale Migration stoppen, alle zurückweisen und zurückschicken, die Klimareligion einstellen, zumindest als Moratorium. Und ich würde ihm dringend raten, das Motto von Trump zu übernehmen, Germany first. Denn wenn es Deutschland gut geht, geht es auch denen, die von uns abhängig sind, auch den Entwicklungsländern, auch Afrika, wohin wir zu Recht Entwicklungshilfe bringen, dann geht es auch den anderen gut. Also den Mut zu haben, Germany first, und dann bitte, bitte mal gucken, wo funktioniert das bereits. Und dann würde ich mal empfehlen, nach Argentinien zu reisen und sich bei Herrn Milei und seiner Bevölkerung, Milei hat immer mehr Zuspruch in Argentinien. Warum unterhält man sich nicht mal mit den Leuten in Argentinien? Jetzt mal mit den Amerikanern sich zu unterhalten. Was findet ihr gut an Trump und was können wir übernehmen? Ich bin gegen die Dämonisierung von Politikern, auch wenn sie die richtigen Vorschläge bringen, nur weil sie die falsche Farbe haben. Deswegen will ich auch überhaupt Herrn Merz überhaupt nicht dämonisieren. Ich schätze ihn als Menschen. Und ich habe so viel mit ihm zu tun gehabt und so viele Interviews mit ihm gemacht. Ich wünschte mir von Herzen den Mut, ganz klar zu den eigenen Positionen zu stehen. Und ich glaube, und das hat sich bei Kohl und Strauß ja gezeigt bei den Konservativen, sie waren nie die Lieblinge der Medien, waren nie die Lieblinge, die überkamen bei der Bevölkerung. Und sie haben trotzdem die Wahlen gewonnen.
Vielleicht letzte Frage noch. Es geht gegen Weihnachten zu. Was bedeutet Ihnen das Weihnachtsfest?
Das Weihnachtsfest ist ein Epochenwechsel. Es ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen und hat eine völlig neue Botschaft gebracht, die Welt revolutioniert hat. Der Prophet Jesaja hat ihn 600 Jahre vorher angekündigt mit den Worten, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und jetzt kann ich nur sagen, wann sind wir je in den letzten Jahrzehnten im Finstern gewandelt als jetzt? Es ist finster in Deutschland, es ist finster in Europa. Und deswegen bin ich froh als Christ, dass es dieses Licht gibt, das Licht, das ja auch eine Botschaft bringt. Und die Botschaft ist Gerechtigkeit, ist Frieden und ist Wahrheit und nichts und Freiheit. Und nichts brauchen wir dringender. Und deswegen ist Weihnachten für mich ein fröhlicher Anstoß, dieses weiter zu sagen, weiter zu leben. Und ich kann nur hoffen, dass viele Menschen guten Willen sich dem anschließen. Nur so kommt Europa auch wieder vorwärts.
Herr Hane, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ein schönes Weihnachtsfest.
Wünsche ich Ihnen und den Zuhörern auch ein gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest und ja, ein hoffentlich besseres Jahr 2025, als wir das zurückliegende haben.
Dankeschön.